Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Der Mythos von Sisyphos von Albert Camus. Wir haben in der Biografiefolge ja schon etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text?
Also ich muss sagen, ich dachte, das wird jetzt ein bisschen eine philosophische Sache, ein bisschen so ein kleiner Roman, Mythos Sisyphos, hört sich ja schon sehr mythisch an und damit hat sich die Sache ein bisschen viel Interpretation, aber das war ja so ein schwerer Brocken für mich. Also das ist schon eine krasse philosophische Schrift auf jeden Fall und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jeden einzelnen Satz verstanden habe, aber ich glaube insgesamt bin ich da ganz gut durchgekommen.
Ich glaube, wer
Wie
das
war's bei
kann, der
dir?
lügt. Ich glaube, der hat das nicht mal selber verstanden, was er da geschrieben hat.
Ja, man muss es erfahren. Man muss es erfahren. Das ist die Hauptsache, oder?
Ja, ich muss auch sagen, also mir hat das gar nicht gefallen.
Ja.
Das ist mal hart. Ich werde das jetzt noch ausführen. Also ich habe natürlich auch gedacht, dass es eine Geschichte ist. Mythos des Sisyphos klingt irgendwie so geschichtig, erzählungsesk. Da war ich dann ziemlich enttäuscht. Ich muss aber auch sagen, das hätte man eigentlich wissen können. Also ich habe vorher gewusst, dass es ein Essay ist. Und ein Essay ist, glaube ich, schon eigentlich immer ein Sachtext oder sowas in der Art zumindest. Und kein, also ein Essay halt und keine
keine
Erzählung. Also,
Kurzgeschichte.
Ja, war ich jetzt so gesehen ein bisschen dumm. Oder ich fühle mich jetzt ein bisschen dumm im Nachhinein so. Mich hat es vom Stil oft ein bisschen an Nietzsche erinnert. Mit denen haben wir auch schon mal im Podcast hier geredet. Der wird ja auch oft zitiert in dem Text. Und ich muss sagen, ich musste mich erst damit ein bisschen beschäftigen, diesen Text, um den zu verstehen. Also beim ersten Mal durchlesen saß ich da und dachte mir, ich check gar nichts. Also Hilfe. Aber als ich mich damit dann ein bisschen beschäftigt habe, muss ich sagen, habe ich den Inhalt eigentlich dann noch weniger gemocht. Was dann jetzt auch so ein bisschen zu dem Bruch von mir mit Camus geführt hat. Also ich habe den am Anfang nicht ziemlich bewundert, fand den ziemlich cool so. Werd dann am Ende da auch noch eine kleine Kritik zu sagen, hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, erkenne ich diesen Essay als ein ziemlich großes Werk an, das durchaus Respekt verdient hat.
Ja, also du sagst großes Werk. Ich bin immer ein bisschen der Meinung, wenn man das nicht versteht, dann kann es kein großes Werk sein. Also da gibt es ein paar Abzugspunkte, wenn das jetzt, ich weiß, es ist Fachliteratur, aber ich finde, Camus ist so ein bekannter Mensch und so, also hat er fast schon Popkultur geschrieben, da kann man auch ein bisschen erwarten, dass er für den normalen Menschen einen Text schreibt, den er dann versteht. Ich meine, dann ist ja auch jedem geholfen. Für die Leute, die Fachliteratur lesen, ist einfacher und für jeden anderen kennt, der versteht es auch.
Ey, gewissermaßen hat er das auch gemacht. Also der hat ja sehr viele Erzählungen geschrieben fürs gemeine
Ja,
Volk.
stimmt.
Und der Essay wurde ja 1942 in Paris veröffentlicht, zusammen mit Der Fremde, über den haben wir auch schon geredet oder kommt nächste Woche. Ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge wir das veröffentlichen. Und mit einem Theaterstück. Also eigentlich du hast den Gedanken schön gesagt, aber das hat er eigentlich mehr oder weniger auch umgesetzt. Also das passt
ja,
schon,
ja,
glaube ich.
Ja. Sonst hätte man ja, würde man ihn ja auch nicht verstehen. Also
Das stimmt.
Ich glaube, es gibt viele Autoren, ich glaube, das sagt er sogar in dem Text ein bisschen, die viel schreiben, aber irgendwer muss es auch verstehen und erst nur das sind dann die großen Werke. Und deswegen.
Sonst wäre Camus auch nie so populär geworden. Also du hast ja gemeint schon, der hat so ein bisschen so Popkultur-Einfluss fast schon. Also das hätte er ohne seine Schriftstücke nie geschafft. Wir fangen jetzt gleich mal an mit dem Text. Vorher, wie ihr habt immer unsere Quellen. Da hatten wir einmal das Buch aus dem Rowohlt Verlag, also die Übersetzung aus dem Rowohlt Verlag. Ich glaube, die hattest du auch.
Ja, genau. Wir haben das gleiche Buch genutzt.
Zusätzlich habe ich als Quelle die Website getabstract.com und auch die Quelle, die ich in Der Fremde verwendet habe. Wie gesagt, die beiden wurden ja zusammen veröffentlicht. Also es ist eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Seminar unter der Leitung von Willhauer und Dr. M. Funken. Meroe, der absurde Held, Betrachtung des Albert Camus, Roman Der Fremde, in dem es aber auch um den Sisyphos geht.
Ja, ich habe von SRF einen Artikel über Mythos des Sisyphos, hat, da haben die halt ein bisschen erklärt, was die Hauptmotive sind, dann die lange Nacht des Don Juan, was es mit Don Juan aufgeht, worum es da geht. Das braucht man im Text, deswegen habe ich es nachgeschaut von Deutschlandfunk. Dann auf dem YouTube-Kanal Martin Opitz ein Video über den Mythos Sisyphos, das nochmal erklärt. Und dann nochmal den griechischen Mythos des Sisyphos, um den nochmal zu verstehen, weil den reißt er ja auch nur hier an am Ende, von Geschichte, Mythologie illustriert und von Terra X History die jeweiligen Videos zum Mythos des Sisyphos.
Perfekt. Dann würde ich mal sagen, ab in die Inhaltszusammenfassung. Guten Appetit.
Guten.
Ja, der Inhalt von diesem Essay, der gar nicht mal so kurz ist. Also ich glaube, in unserer Buchfassung hatte der jetzt 190 Seiten,
Ja,
so ungefähr.
180, ja.
Ja, das ist für ein Buch, für ein Essay eigentlich ziemlich lang, finde ich.
Ja.
Und aufgeteilt in drei Teile. Der erste Teil trägt so ein bisschen die Überschrift: Eine absurde Überlegung. Und da geht es dann um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die wird dann auch gleich gleichgesetzt mit: Sollen wir Selbstmord begehen oder weiterleben? Ja. Weiterer Punkt, weiterer Thema in dem Text. Aus dem Selbstmord resultiert, oder die Selbstmorde, die passieren, gerade aktuell im Leben, also der erzählt da ja, es gibt viele Leute, die sich umbringen und die bringen sich immer deshalb um, weil sie ein Gefühl des Absurden verstehen. Und da schließt sich dann auch gleich eine Erklärung an, was ist überhaupt das Absurde? Das Leben ist endlich und danach kommt ja nichts. Dann könnte man sich fragen, warum gibt es dann überhaupt das Leben? Und das alles ist super absurd. Also
Ja.
dieser absurde Gedanke, der da auch noch viel weiter ausgeführt wird und für den wir jetzt auch noch sehr viel hören werden, wird hier das erste Mal so knapp zusammengefasst. Es wird auch gesagt, dass der Gedanke des Absurden an sich jetzt nicht hier neu ist, sondern den kennen wir eigentlich schon, den gibt's schon, wurde schon tausendmal von Philosophen erwähnt. Teilweise haben sie sich dann, sind aber davon geflohen oder haben dann den ignoriert oder dann im Glauben eine Lösung darauf gefunden oder meinen sie zumindest gefunden zu haben. Insgesamt sagt aber, wissen wir eigentlich nur um eine Hülle der Welt und nicht den Kern von diesem Ganzen, weil das Absurde so einen Schleier darum hüllt. So, außerdem, jetzt geht es weiter um das Absurden. Man merkt schon, man tut mir so ein bisschen schwer, weil es halt so ein Sachtext ist. Aber ich glaube, wenn ich das mal durchgesprochen habe, dann passt das auch schon. Und wenn wir da weiter drüber reden. Das Absurde existiert nur zwischen zwei Polen. Zum Beispiel wird hier aufgeführt der Erwartung und die Realität. Und diese ganzen Überlegungen haben dann drei Folgen. Zum einen die Auflehnung gegen das Absurde, die Einsicht und das Bewusstwerden, dass das Absurde da ist, und das als drittes das Intensivleben, so ein bisschen als Resultat daraus. Und Intensivleben wie? Da stellt sich jetzt die Frage nach einer Ethik und eben auch diese Überlegung aus dem Absurden heraus, legt er dann da oder folgert er dann? Muss man ein Leben im Jetzt führen? Er sagt in Anführungszeichen, alles ist erlaubt. Schränkt es dann aber auch gleich wieder ein. Also man soll so bewusst wie möglich leben und sich auch der Konsequenzen bewusst sein, die etwas, die Handeln haben kann. Also alles ist erlaubt, aber nicht alles darf man machen, quasi. Hat das Sinn gemacht?
Ja, schon. Also zum Beispiel, um das noch vielleicht ein bisschen auszuweiten, weil du gesagt hast, nur weil alles erlaubt ist, heißt es nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Er sagt ja auch, nur weil alles erlaubt ist, heißt es nicht, dass nichts verboten ist. Also es gibt halt irgendwie auch so ein Zwischendings. Und es kommt sehr häufig das Wort absurd vor. Ich glaube, das hast du auch schon sehr häufig hier genannt.
Was?
Und es ist eben der Vergleich zwischen zwei Sachen. Also bei Menschen ist es zum Beispiel, dass der Mensch etwas erreichen will, dass er ja, sein Leben praktisch lebt, aber die Welt der ist es praktisch egal und das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, dann müsste es ja dem Menschen auch egal sein, aber ist es ihm nicht egal? Und das ist dann zum Beispiel diese absurde Qualität des Lebens.
Ich fand, die Kerngedanken von dieser ganzen Philosophie waren jetzt eigentlich auch schon in diesem ersten Teil, der endet hier mit diesem
Ja.
Gedanken, mit dieser Ethik. Schon ziemlich zusammengefasst. Danach fand ich, kamen dann eigentlich nur noch so ein bisschen Beispiele, Darlegungen, wie man das zu verstehen hat.
Ja.
Siehst du es genauso?
Also, ich dachte, okay, das verstehe ich jetzt. Was kommt denn da noch? Und es kam irgendwie nicht wirklich was Neues, nur noch, ja, ich sag mal, nicht einschränken unbedingt, aber halt noch Weiterführungen, die aber, ich will nicht sagen, nicht, ich will nicht sagen unnötig, aber auf jeden Fall halt einfach zusätzlich sind, ohne jetzt, dass sie, ja, genau.
Jetzt gehen wir zum zweiten Teil über. Trägt die Überschrift Der absurde Mensch. Und da wird es erstmal so ein Beispiel für den Mensch, der diese Philosophie des Absurden anwendet, gebracht. Und zwar Don Juan.
Don Juan,
Jetzt erstmal
genau.
vorneweg, wer ist es?
Wer ist das? Ich dachte mir so, boah, wer, voll irgendwie eine literarische Person, kenne ich das, den Roman nicht oder so? Nee, das ist einfach, Don Juan ist das Urbild des skrupellosen Verführers, furchtlosen Atheisten und rebellischen Anarchisten in der europäischen Kulturgeschichte. Also, das ist einfach, ich meine, heutzutage haben wir auch noch irgendwelche Namen, die einfach einen Charakter ausdrücken.
Ist auf jeden Fall der Archetyp eines Frauenverführers. Und Camus führt jetzt hier an, dass er eben so ein absurder Mensch nach seiner Philosophie ist, weil er glaubt nicht mehr an die Illusion der lebenslangen Liebe, sondern er hat viele Affären. Er verschreibt sich also dem Glück der frischen Liebe, lebt im Jetzt und nicht in der Illusion Traumwelt. Weiter führt er fort, jeder Mensch kann zu einem Menschen des Absurden werden, wenn man bereit ist, seine festen Überzeugungen und Ideale abzulegen. Und ein absurder Mensch ist ein Mensch der Schöpfung. Damit ist jetzt nicht die biblische Schöpfung gemeint, sondern ist ein schaffender Mensch, also ein Mensch, der Realität schafft, ein Mensch, der Werke schafft. Und da führt er dann so ein bisschen in den auch schon dritten Abschnitt dann über, wo er auf die Kunst oder generell jetzt hier eben auf Werke eingeht, wie die nach seiner Philosophie sein sollen. Und zwar ein Werk genügt sich selbst, es hat keinen Anspruch auf Höheres. Und damit finde ich, kleine Anmerkung von mir, ich habe ja schon gesagt, ich muss später mit ihm brechen, widerspricht er sich so ein bisschen mit diesem Essay, mit diesem Schriftstück selber.
Selbst, ja.
Ja. Weil so
Ja,
ein Essay hat ja einen Anspruch auf eine höhere Philosophie und
ja.
oder seine ganzen Romane auch.
Ja,
Ja.
das ist, er sagt er aber auch, die schlechten Romane können sowas nicht und die besseren schon und Roman und Philosophie ist ja auch irgendwie das Gleiche. Also, ich finde auch da, erstens widerspricht es sich ein bisschen, aber er lobt sich auch damit selbst, oder, also, er lobt sich nicht direkt selber, er sagt ja nicht, dass er es richtig macht, aber er sagt, manche Leute machen es richtig. Und ich dachte mir so, manche, wen meinst du denn damit?
Ja gut,
Ja.
Selbstlob machen wir auch oft genug.
Ja, aber der ist wahr. Nein.
Er meint dann auch, um diesen zweiten Abschnitt zu Ende zu bringen, dass alle Kunstgattungen, dass es in allen Kunstgattungen möglich ist, so ein absurdes Werk oder ein Werk im absurden Sinne zu erschaffen und
Ja.
dass das aber am besten in der Musik funktioniert, weil die schon von sich aus schon so einen nicht idealen oder ideale verherrlichenden Charakter hat. Er meint aber auch, dass es in einem Roman geht, wenn man eben so erlebte Sachen beschreibt. Aber da ist es halt am schwersten.
Aber da, und das ist, finde ich, bei Philosophie häufig der Fall, aber insbesondere in diesem Werk, dachte ich mir so, okay, aber warum ist es in der Musik denn so? Mir fehlt ganz häufig so ein Warum? Aber warum ist es denn schwierig in der Musik? Und warum ist es denn, wenn man Erlebtes beschreibt, warum wird es dann absurd? Also da finde ich, wird sehr viel vorausgesetzt vom Leser, dass der mitdenkt. Aber wenn ich mitdenken soll, ja, dann kann man es nicht mehr als Camus Philosophie beschreiben, sondern es ist ja meine Philosophie, meine Ideen und Teil von Camus. Also da finde ich, er schreibt so viel und da frage ich mich, erklärt es halt nochmal richtig. Also entweder hat er keine Antworten darauf oder weiß nicht, da fehlt mir das ein bisschen.
Ja, interessanter Gedanke.
Aber das ist auch am Ende vom zweiten Abschnitt und das ist, finde ich, auch noch ein wichtiger Teil der ganzen Mythos, der Sisyphos-Philosophie. Er sagt ja, eine Revolution erfüllt sich immer als Revolution gegen die Götter und dadurch bekommt man dann Freiheit und der Mensch, das ist sein eigenes Ziel. Also der Mensch hat ein Ziel und das genügt ihm praktisch so. Und wenn man das im Kopf behält, kommen wir dann später zu Sisyphos noch dazu, versteht man dann Sisyphos selbst auch besser, beziehungsweise warum er ihn als glücklichen Menschen beschreibt.
Dann machen wir das doch mal und gehen zum, perfekte Überleitung, gehen zum dritten Teil über. Dort, das trägt die Überschrift Das absurde Kunstwerk. Finde ich ein bisschen komisch, weil wir ja vorher schon ein bisschen über Kunst geredet haben. Hier geht es jetzt aber nochmal speziell darum, und zwar an den Künstler an sich. Er postuliert hier, Künstler sind eigentlich von Natur aus oder oft, sehr oft, schon eigentlich ziemlich absurde Menschen, weil sie viel Arbeit in etwas stecken, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie dafür nur einen sehr kurzen Ruhm ernten werden. Also dass sie wissen eigentlich schon, dass ihre Arbeit sinnlos ist. Ich habe es hier Anführungszeichen gemacht, weil ich dem jetzt nicht 100% zustimmen würde. aber ja, sich dessen
Also
auch bewusst sind
er
und sagen,
macht ja
okay.
auch Schauspieler, nimmt er da ja. Und sie müssten ja am ehesten wissen, wenn sie auf der Bühne Tag ein, Tag aus ständig Rollen haben, die erschaffen werden und wieder sterben, dass sie dann die Sinnlosigkeit des Lebens erkennen. Also sie erkennen ja, okay, wenn sie nur einen Tag leben, dann hat das, was sie in diesem einen Tag gemacht haben, keinen Sinn sozusagen. Und deswegen werden sie dann auch verrückt, weil er sagt, es gibt auch keine Schauspieler. Also das ist ein Zitat aus dem Text, dass er sagt, ja, es gibt auch Künstlerheime oder so. Was ich dann auch eine steile These fand, dass alle Schauspieler verrückt werden oder alle Künstler verrückt werden.
Ja, und er meint weiter, dass, um, damit man eben nicht verrückt wird, um so ein Leben im absurden leben zu können, braucht man sehr viel Durchhaltevermögen und Disziplin. Da kommen schon so leichte Revolten-Vibes hoch. So, wir wollen ja auch noch der Menschen der Revolte lesen. Mir schwan schon Übles. Das ist ja auch wieder ein Essay.
Oh Gott.
Vielleicht kommt er näher. Es geht auf jeden Fall wieder auf den Künstler ein. Er meint, oder auf die Kunst selber, nicht mehr auf den Künstler. So. Er meint, Kunst darf seine eigene Sinnlosigkeit nicht leugnen, sondern muss sich dieser Sinnlosigkeit selbst bewusst sein, also in diesem Werk. Und da geht er dann auf Sisyphos ein. Erstmal Frage an dich. Klär uns bitte auf. Wer war Sisyphos?
Also ich erkläre mal die generelle Geschichte von Sisyphos und nicht so, wie es im Essay gemacht wird, weil da habe ich erstens nicht so wirklich viel verstanden und es ist auch recht kurz gefasst. Also Sisyphos war der König von Korinth und er wollte besser für sein, also er war ein sehr gewiefter Mensch und er wollte besser für seine Stadt sorgen. Und eines Tages hat Zeus in Form von eines Adlers eine Tochter von Asopos geklaut. Und Sisyphos ist dann zu Asopos hingegangen und hat gesagt, hey, ich weiß, wo deine Tochter ist, aber, und Asopos war ein Flussgott und deswegen konnte er Asopos fragen, kannst du nicht Wasser nach Korinth schicken, also halt praktisch einen Fluss dort erschaffen? Und das hat er auch gemacht und so hat dann Asopos ist dann zu Jupiter hingegangen und sagte, hey, meine Tochter möchte ich wieder zurückhaben und da war dann Jupiter sehr böse auf Sisyphos. Deswegen hat er den Gott des Todes zu Sisyphos geschickt. Und der hat gesagt, ja, also ich möchte dich jetzt mitnehmen in die Unterwelt, also praktisch töten. Und Sisyphos hat gesagt, ja, okay, gar kein Problem, aber ich bewundere dich so arg, ich möchte dir Geschenke geben. Und die Geschenke waren also Schmuck, aber die haben sich dann entpuppt, dass es dann Ketten waren und somit war der Tod in Ketten gelegt, gefangen und keiner konnte mehr sterben. Das hat den König, den Gott des Krieges Ares aufgeregt, weil es gibt Krieg, aber keiner stirbt. Da hat er keinen Bock darauf gehabt, deswegen hat er dann den Tod, den Gott des Todes befreit.
Das ist irgendwie sehr geil. Also, so die
Ja.
Katzen machen ja viel Scheiße, aber diesen Fact so, finde ich irgendwie super, super cool, ne? Um das mal angemerkt zu haben.
Ja, und weil natürlich jetzt in der Unterwelt keine Toten mehr waren, war dann Hades richtig angepisst von Sisyphos und hat gesagt, ey, gar nicht gut, und lässt dann Sisyphos töten, weil deshalb wollte ja der Gott des Todes schon die ganze Zeit und hat das jetzt auch, dann auch gemacht. Also, Sisyphos geht dann in die Unterwelt und sagt, ja, hier bin ich, Hades, du, aber komisch, hier sind ja gar keine Opfergaben. Und Sisyphos hat nämlich vorher seiner Frau gesagt, dass sie ihm keine Opfergaben geben soll. Die sollen ihn nicht beerdigen oder so, die sollen einfach da bleiben, wo er halt ermordet wurde.
Ich habe irgendwo
Und
gelesen, dass sie ihn sogar auf den Marktplatz
genau,
geschmissen
das ist
hat.
so, wie das Camus schreibt,
Ach, daher
aber
habe ich es. Okay, auch
das ist
gut.
eine andere Art, das zu sagen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Camus beschreibt das auch ein bisschen anders, aber ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall. Sagt er so, ich möchte mich an meiner Frau rächen, könnte ich
Das ist auch
der.
nicht so wichtig. Wir reden über den Text. Nee, alles gut, passt. Erzähl ruhig weiter.
Ich möchte der meiner Frau die Leviten lesen, dass die jetzt mich auch anständig beerdigt und so weiter. Und Hades sagt, ja, okay, gut, machen wir schnell. Und dann kommt aber am Ende des Tages wieder zurück. Er kommt nicht am Ende des Tages zurück, sondern lebt sein ganzes Leben oben auf der richtigen Welt, bis dann Hermes kommt, glaube ich, und nimmt ihn fest, bringt ihn in die Unterwelt und dort wartet dann schon der Felsblock auf ihn. Die Götter hatten Sisyphos dazu verurteilt, unablässig einen Felsblock einen Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel der Stein von selbst wieder hinunterrollte. Sie hatten mit einiger Berechtigung bedacht, dass es keine fürchterliche Strafe gibt, als eine unnütze, aussichtslose Arbeit zu verrichten. Genau, also der Felsblock wird von ihm hochgeschoben und läuft wieder ganz wieder runter oder geht nach unten und Sisyphos muss es die ganze Zeit machen und das ist sinnlos. Aber trotzdem kann er ja Sinn darin finden oder zumindest muss er sich nicht umbringen. Ich meine, es geht auch ein bisschen schlecht, er ist ja schon in der Unterwelt, also tot. Die Strafe wird vollzogen, die Götter gewinnen also, wenn sich Sisyphos an das Leben zurück auf der Erde erinnert. Er wird ziemlich traurig, weil er weiß, dass es ein viel schöneres Leben war, als hier in dieser Einöde, diesen scheiß Stein da hochzumachen. Camus macht dann noch einen Vergleich zu Ödipus und der ist praktisch auch so glücklich, wie er ist. Ödipus. Und dann geht er wieder zurück zu Sisyphos und er sagt: Naja, Sisyphos schiebt er den Stein hoch und wenn er sich auf diese Arbeit einfach konzentriert und dann in dieser Arbeit aufgeht, dann ist es ja okay und man kann ihn dann als glücklichen Menschen beschreiben. Also indem man Erfüllung in dem findet, was man macht, was Sisyphos macht,
Das ist
kann
so
man dann
dieses große
Sinnlichkeit
Zitat,
ankämpfen
das ist so dieses
und
große
die
Zitat, das
Aktivität befriedigen.
immer, wenn jemand über den Mythos von Sisyphos redet, immer
Eben.
vorgelesen
Ja,
wird.
immer.
Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Es wird
Aber
immer
es gibt
zitiert.
kein Warum. Aber es gibt kein Warum. Ich finde, das
Ja.
ist ein einfaches Warum. So, er sagt nur, man muss halt Erfüllung in dem finden, was man macht. So, aber warum jetzt
Also
genau?
diese Sache mit Sisyphos nochmal ein bisschen zu raffen, nochmal ein bisschen
Ja, vielleicht.
raffer zusammenzufassen, hast du jetzt sehr ausführlich gemacht. Camus sagt, Sisyphos ist ein Mensch, der das Leben liebt und sich gegen den Tod auflehnt.
Ja.
Und er weiß um seinen Untergang und deswegen kann er aus seiner Arbeit dann Freude und Glück, können es als einen glücklichen Menschen vorstellen, schöpfen.
Aber warum kann man da Glück aus seiner Arbeit schöpfen? Das fehlt mir hier wieder.
Ich habe mir das auch gefragt, also mir fehlt die Begründung. Ich habe mir genau wie du habe ich mir gefragt, warum kommt es jetzt? Und zum anderen habe ich mich gefragt, dass dieses Beispiel einfach unglaublich schlecht gewählt ist, weil es eben in der Unterwelt spielt. Das hast du vorhin auch schon kurz angesprochen. Seine Philosophie des Absurden beruht ja auf dem Selbstmord.
Ja.
Aber in der Unterwelt, also wenn er schon tot ist, fällt ja dieser Aspekt des Selbstmordes ja eigentlich weg. Also er hat diese Wahl, zu
Aber
sterben oder
die Wahl
nicht zu sterben, hat er ja gar nicht mehr, oder?
Wollen wir jetzt noch eine Zusammenfassung machen oder wollen wir jetzt in die Interpretation gehen?
Das war noch nicht meine Kritik, deswegen, ich wollte einfach nur an dieser Stelle sagen, dass ich das unlogisch finde, dass hier eigentlich Sisyphos nicht
Ja.
im Absurden lebt. Aber du hast recht, bevor wir jetzt hier noch irgendwie weiter rumlabern, lass uns einfach schnell jetzt zur Analyse und Interpretation übergehen. Viel guten Appetit dabei.
Ja, um auf dem anzuknüpfen, was du gesagt hast, dass Camus' Philosophie darauf beruht, dass man sich ja eigentlich das Leben nehmen will, weil es ja alles so sinnlos ist. Ja, das ist richtig, aber der Selbstmord wird als einziger Ausweg, einzigen logischen Ausweg dargestellt. Aber das Problem ist, man will sich ja nicht umbringen. Also Camus sagt ja die ganze Zeit, dass der Selbstmord ja nicht wirklich eine richtige, sinnvolle Ende
Option.
ist, weil Option ist, genau, weil dann ist man ja tot, dann kann man ja auch nichts mehr machen. Also man soll ja lieber, ich sage mal so, das Leben genießen, solange man es hat, und danach stirbt man sowieso, aber wenigstens hat man dann ein schönes Leben gehabt. Und deswegen ist man eigentlich schon so wie Sisyphos, dass man nicht sterben kann, beziehungsweise nicht sterben soll, will. Also der
Okay.
Selbstmord ist ja kein Sehnsuchtsobjekt, sondern es ist einfach nur das, was aus einer logischen Konsequenz, aus einer absurden Welt herauskommt. Und Camus' Philosophie sagt ja, okay, wir haben jetzt eine absurde Welt, wir wollen uns aber nicht umbringen, also was machen wir denn jetzt?
Okay, das sehe ich ein. Ich finde, es ist immer noch ein unglücklich
Ja.
gewähltes Beispiel, aber okay, so verstehe ich das. Kannst gerne weitermachen.
Nee, aber was war deine Kritik? Das würde mich jetzt interessieren. Also ich bin nicht, dass ich auf Camus' Seite bin, aber ich mag einfach so den Anwalt des Teufels spielen und
Soll ich dir jetzt schon sagen?
keine
Also,
Ahnung. Also
ich habe mir eher vorgestellt, dass du jetzt noch ein paar Analyse-Sachen sagst.
okay.
Und ich dann, wenn wir den Text schon genauer verstanden haben, vielleicht war das jetzt in der
Okay.
Zusammenfassung ein bisschen kurz gehalten. Hier werden ja sehr viele Leute zitiert,
Ja.
oder die Philosophie kommt ja nicht von ungefähr, der hat ja sehr viele Einflüsse. Da wird ja genannt, Nietzsche wird genannt,
Ja.
Heidegger. Was hat es mit denen allen auf sich? Oder.
Ja, also das sind natürlich alles Existenzialisten. Kierkegaard wird ja auch häufig genannt. Das war ein dänischer Philosoph. Dann Nietzsche war ein deutscher Philosoph. Der wird sehr häufig und auch sehr durchgehend erwähnt. Wahrscheinlich, weil mit diesem Gott ist tot, Camus sagt ja auch sehr häufig, dass es Gott nicht gibt. Ich finde, dass sie schon ein bisschen so eine ähnliche Philosophie haben, Nietzsche und Camus, sonst würde er es nicht die ganze Zeit auf ihn verweisen. Heidegger und Jaspers, die waren auch Existenzialisten, ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, wo Camus gelebt hat. Ich glaube, die waren auch ungefähr gleich alt. Und Dostojewski, der Russe, der Krieg und Frieden, oder? War das nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der wird auch genannt.
Krieg und Frieden war Tolstoi, aber Dostojewski ist auf jeden Fall auch ein sehr großer
Ja.
Autor.
ich weiß nicht, von wem das jetzt ist. Aus welchem Buch meine ich, aber Kirillow wird auch erwähnt. Das ist eine Romanfigur von Dostojewski. Also man merkt schon auch, dass er auf jeden Fall viele Philosophen gelesen hat.
Ich habe immer so das Gefühl, dass das so ein bisschen als Autoritätsargument verwendet wird.
Ja,
Also natürlich benutzt
definitiv.
man oder muss man, wenn man jetzt so eine, das ist ja im Prinzip eine wissenschaftliche Arbeit oder ein wissenschaftlicher Essay, Aufsatz, und natürlich muss man da auf Gedanken zurückgreifen oder natürlich bietet sich das an, wenn du nicht alles einzeln herleiten willst, dass du auf Leute zurückgreifst. Aber ich habe das Gefühl, dass Philosophen, also jetzt nicht nur hier im Speziellen, sondern eigentlich generell, sich gerne damit, also es wird zumindest so wahrgenommen, damit zu brüsten oder
Ja, dass sie
so ein
andere
bisschen.
Philosophen gelesen haben.
Ja, genau.
Ja. Ja. Aber was ich auch, das ist auch ein Widerspruch, den ich, finde ich, in seinem Werk hier gefunden habe, ist, dass er am Anfang sagt, dass er nicht mit Wortspielen arbeiten will oder dass es Sinn schlecht ist, mit Wortspielen zu machen. Also irgendwie, ich glaube, er meint damit Metaphern und zu sagen, ja, wenn jetzt irgendwie. Also er nimmt zum Beispiel schwülen Himmel. Denken wir so, okay, also schwül ist ja unangenehm irgendwie und weil es dann unangenehm ist, kann man das und das nicht machen. Aber er benutzt genau diese Wortspiele. Also er sagt ja, mit Wortspielen vernebelt man das klare Denken, aber genau das macht er ja. Also er macht ja sehr viel Metaphern und so weiter. Also da finde ich, das ist doch ein Widerspruch, oder nicht?
Ja, ich merk gerade, wir kommen aus der Kritik nicht raus. Vielleicht soll ich aber
Ja.
doch gleich meine Kritik am Anfang sagen und dann philosophieren wir hier ein bisschen rum mit
Ja.
Beispielen aus dem Text. Ich glaube, das macht eh bei einem sachlichen Text nicht so viel Sinn, den so tief zu analysieren oder zu interpretieren, oder?
Ja, mach einfach deine Kritik.
Da passt vielleicht unsere normale Struktur einfach nicht so gut. Ich würde erstmal noch kurz zusammenfassen, wie ich jetzt den Text so gesamt interpretiert würde, welche Aussage, beziehungsweise eigentlich habe ich das auch schon in der Fremde kurz gemacht, also so einfach so eine Kurzzusammenfassung von seiner Philosophie. Das Leben ist endlich, also es gibt kein Leben nach dem Tod, deswegen ist es alles sinnlos, Schrägstrich absurd. Man stellt sich die Frage nach dem Selbstmord, wenn man sich aber gegen diesen Selbstmordgedanken, gegen das Absurde auflehnt, kann man da drin Freiheit, Sinn und Glück finden.
Ja.
Und jetzt kommt meine Kritik, die heiß erwartete. Ich muss sagen, Camus und seine Philosophie waren mir bis zu diesem Text, also teilweise habe ich da auch nicht zugestimmt, aber schon oft recht sympathisch. Also ich fand den faszinierend. Und jetzt muss ich so ein bisschen mit ihm brechen, also hart brechen. Und meine Begründung, erstmal muss ich anfangen mit der Frage, was ist Philosophie? Und natürlich kann ich das jetzt so schnell nicht beantworten. In dem Essay geht es ja los, beziehungsweise geht es auch so generell drum, mit der Frage, ich muss kurz kurz machen, was ist der Sinn des Lebens? Und für mich ist die Frage, was ist Philosophie, auch immer verbunden mit der Frage, was ist ein gutes Leben? Was ist mit einem guten Leben
Ja.
verbunden? Also das ist einfach nur die Frage, was das Sinn des Lebens umformuliert. Was ist ein gutes Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Aber nochmal auf einen anderen Aspekt ein bisschen bezogen. Und ja, Camus beantwortet hier diese Frage, aber er geht dabei unglaublich logisch und rational vor. Jetzt kommt ein Wortspiel. Es ist sehr freudlos. Ja, Freud, der Philosoph, der mit sich der Psyche beschäftigt hat. Also, es sind alles so Modelle, die so sehr auf rational-logische Überlegungen eingehen und nicht so ganz auf
Wie das Leben eigentlich ist, wie man es erlebt.
komplexe Menschen. Also, es ist immer so der Begriff der Mensch, aber es gibt ja nicht den Menschen. Und prinzipiell sind diese Überlegungen nicht falsch. Also, das ist ja alles meine Bewertung jetzt, ne? Ich würde es nicht als falsch bewerten. Ich würde es aber auch nicht als unbedingt zielführend beschreiben und dass es eigentlich auch damals schon eigentlich unzeitgemäß war. Ich finde seine Umsetzung mit den Romanen als einfache Erklärung großartig, aber so der Kern seiner Philosophie, so das führt, wenn man jetzt die Auswirkungen betrachtet, denke ich nicht zur Zufriedenheit, Glück und Leidenschaft. So das wären einfach nur drei Worte, aber so das, was man für ein gutes Leben vielleicht als Werte betrachten könnte, sondern eher zu Orientierungslosigkeit, Reue und Unglück. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, so hart meine ich es natürlich nicht. Aber so als Aussage, wir müssen Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Trotz der ganzen Herleitung würde ich das als falsch annehmen. Also jetzt einfach mal so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, warum diese Philosophie irgendwie nicht so ganz anwendbar ist. Also in der Praxis nicht so ganz funktioniert. Ich habe das Abitur früher als ziemlich, also in der Schule, als sehr wichtig wahrgenommen. Das war für mich eine sehr wichtige Sache. Und dann habe ich mich aber später beim Studium, habe ich mir gedacht, nämlich nicht mehr so wichtig. Ich nehme das Studium jetzt, ich habe das im Studium die Absurdität am Bildungssystem erkannt und dagegen rebelliert, indem ich mir dessen bewusst geworden bin. Und ich habe es aber nicht wie der Selbstmord hingeschmissen, sondern ich habe mich dann trotzdem da rangesetzt und hier bin jetzt noch dabei. Und ich muss aber sagen, dass, obwohl ich das jetzt hier so gesehen habe oder wie auch immer, wie Camus, trotzdem hat mich mein freudsches Unterbewusstsein, wenn ich vor Prüfungen irgendwie nachts aufgewacht bin, gequält und ich hatte Gedanken zum Scheitern. Das hat also bei mir jetzt in der Praxis, muss ich sagen, nicht so richtig geklappt, auch wenn ich das jetzt nicht, natürlich nicht wegen Camus so gesehen habe und so, aber einfach nur als Beispiel, warum das für mich nicht so ganz logisch klingt, das in der Praxis umzusetzen, oder warum das für mich nicht klappt, wie auch immer. Also meine Kritik in einem Satz, um das jetzt mal ohne Ausschweifungen einen kurzen Bindung zu machen, ich finde, seine Philosophie ist in der Theorie logisch, aber in der Praxis unzureichend. Was denkst du?
Ich finde die Theorie gut. Das Problem ist, ich glaube, das kann man auf sehr viel anwenden. Diese
Ja.
Leo-Theorie, die ist ein bisschen allsagen und nichts sagen zugleich, ein bisschen. Wenn ich, also natürlich, also ist natürlich richtig, dass die auf die Praxis wenig anwendbar ist, weil ich meine, das sind ja alles nur theoretische Überlegungen. Aber
Ich meine,
ja, keine Ahnung.
er versucht in seinen Büchern ja immer die Umsetzung zu zeigen, ne? Also wenn wir auf der Fremde gehen, es wurde ja gleichzeitig damit veröffentlicht, dann haben wir hier einen Menschen, der so
Der so
handelt,
lebt.
wie
Das
seine
ist aber auch
Philosophie
irgendwie
ist.
kein gutes Leben, oder? Also ich glaube,
Richtig.
wir können uns da einigen, dass er kein, also das ist ein sehr ein leidenschaftsloses Leben, das er führt. Und wenn alles irgendwie ein bisschen egal ist, das ist ja auch ein bisschen so ein Thema, so Gleichgültigkeit, dann ist es ja auch nicht so cool. Es ist auch ein freudloses Leben. Nee. Aber das ist auch ein bisschen das Problem einfach. Also meine Kritik ist eher, dass.
Oh, okay, hier sind zwei Kritiker. Das hätten wir vielleicht vorher. Wir müssen vielleicht nächstes Mal jemanden raussuchen, den einer
Die
von uns
Pro
so
und
richtig
Contra.
cool findet und der andere richtig hasst.
Okay. Nee, aber an sich stimme ich ihm schon zu. Auch, dass man in der Sinnlosigkeit trotzdem noch Sinn findet. Das Problem ist, er geht irgendwie gar nicht auf diese Willkürlichkeit ein, weil es ist ja willkürlich, auf was man sich dann fixiert. Nehmen wir Sisyphos her. Also, worin sieht er denn jetzt den Sinn? Sieht er jetzt den Sinn, dass er jeden Tag auf dem Berg hinaufkommt? Sieht er den Sinn dahinter, dass er jetzt den Stein hochschleppt? Also, es kann ja alles Mögliche, kann ja ein Sinn sein, worin man sich versteift. Aber ist es wirklich egal, worauf man sich denn einlässt? Also, das ist meine Frage, die ich habe. Schön und alles gut. Man kann erkennen, dass das Leben sinnlos ist, aber ich meine, wie du in dem Studium jetzt sagst, du hast dich einfach darauf versteift und praktisch auch Sinn dahinter gemacht, auch wenn es irgendwie sinnlos ist und so weiter. Aber man muss sich ja dafür entscheiden, das Studium durchzusehen. Du könntest jetzt auch sagen können, gut, ich sehe jetzt einen Sinn dahinter, aufhören zu studieren und keine Ahnung, was komplett anderes zu
Stimmt, du hast
machen.
recht, ja.
Also, das ist ja willkürlich,
Stimmt, ich hätte auch, stimmt, ja.
also. Dahinter ist ja keine Direktlogik. Und weil alles irgendwo absurd ist und irrelevant und keine Ahnung was, das ist die Willkürlichkeit der Welt. Das ist etwas, worauf nicht, also keine Lösung gefunden wird, zumindest.
Also ein was, das er als Lösung so anbringt, das aber, finde ich, auch unzurecht ist, ist, dass man halt im Jetzt und intensiv leben soll. Aber
Ja.
da stellt sich die
Was
Frage, die du
heißt das
gerade
dann aber
gestellt
auch
hast.
wieder? Was heißt
Ja,
das?
wie intensiv?
Und also er sagt ja, wir kriegen. Ich glaube, auch ein bisschen so auf aufmerksam leben, auch aufmerksam leben, weil er sagt ja, jeder Mensch, und das finde ich aber eine schöne Gedankenhilfe, nicht unbedingt wahr, aber ich finde es auch schön, also gesagt hat, jeder Mensch bekommt die gleiche Anzahl an Erfahrungen, nur der eine kennt mehr und der andere erkennt weniger. Ich finde es schön und ermutigt ein bisschen so zu leben und jede Möglichkeit auch wahrzunehmen.
Ja.
Das kann ich schon davon ein bisschen mitnehmen.
Also
Er erklärt immer noch keinen Sinn dahinter, aber okay.
wo jetzt gerade bei Sachen war, was war es, die Sinn, die für dich, die du mitnehmen kannst, die für dich Sinn machen, muss ich auch sagen, dass es ein paar Stellen gibt, die ich echt großartig fand. Zum Beispiel gab es so einmal diesen Satz, ich weiß jetzt auch nicht, ob der von ihm kommt oder wer ihn zitiert, ich fand ihn einfach großartig, ich hatte ihn nicht das erste Mal gelesen. Wenn alles falsch ist, dann ist auch die Aussage, dass alles
Ja.
falsch ist, falsch. Also muss
Ja,
irgendwas richtig sein. Finde ich eine super geile Aussage. Und da jetzt analog auch noch, wenn alles richtig ist, dann muss auch die Aussage, dass was Falsches richtig sein. Also,
also das Gegenargument muss auch richtig sein.
ja,
Ja,
genau. Also
ja.
da ging es um das Absurde noch. Das fand ich super, super geil. Und auch diese Feststellung mit den Künstlern, dass Künstler eigentlich was schaffen, obwohl sie wissen, dass es, in Anführungszeichen, wie gesagt, ich würde dem nicht 100% zustimmen. Aber ich kann den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen, sinnlos ist. Das finde ich auch einen super, super auf den Punkt gebrachten Gedanken.
Ja. Das ist schon gut teilweise. Aber es gibt auch viele Kritik, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Ja.
Ich
Das ist
würde
gut.
jetzt eigentlich, also ich war gerade in der Versuchung zu sagen, eigentlich sind wir auch nicht qualifiziert dazu, sowas auseinanderzunehmen, weil wir haben jetzt beide nicht Philosophie studiert. Aber das ist halt auch immer so die Frage, ne? Wer ist qualifiziert dazu, Philosophie zu machen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion.
Ja. War ja da auch noch nicht alt, eigentlich. Er hat sein Studium schon abgeschlossen gehabt, aber ja. Aber was, worauf wir jetzt noch gar nicht richtig eingegangen sind, ist seine Gottes. Also, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber Camus wird denn gleich nicht gleichzeitig. Er glaubt nicht an Gott, aber er ist auch kein Atheist. Das sind ja, ist ja auch zwei Sachen. Das ist ein bisschen, was ich nicht ganz verstehe. Also das Absurde leitet sich ja immer dadurch her, dass zwei Sachen sich ein bisschen widersprechen, glaube ich, oder?
Ja, also es gibt so zwei Pole immer, ja.
Genau. Und das ist ja schon ein bisschen absurd zu sagen. Ich glaube nicht an Gott, aber ich bin auch kein Atheist. Und da erklärt er das,
Also
ja.
erstmal ist es erstmal muss ich dazu sagen, gleich, dass es eigentlich nicht absurd, nicht, dass es eigentlich nicht komisch ist, weil du kannst halt einfach dann Agnostiker oder so sein, ne? Also das bist du ja weder,
Ja.
glaubst du an Gott, noch bist du Atheist. Aber ja, also ja, ich weiß, was du meinst.
Ich glaube, wenn man das, ich weiß nicht, gab es da mal schon Agnostiker? Wahrscheinlich schon, oder? Aber er sagt ja auch, dass man es einfach nicht herausfinden kann. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen unterschwellig bei dem Mythos des Sisyphos so, weil man kann einfach nicht herausfinden, was der Sinn des Lebens ist einfach. Und deswegen muss man sich damit begnügen, dass man es halt einfach nicht herausfindet und dann muss man halt was anderes zu sagen.
Was man
Aber.
sagen muss, dass er ein Problem mit Leuten, die gläubig ist, hat. Also er sagt ja, dass man sich vom Glauben eigentlich abwenden muss, damit
Ja,
man
auf
dann in
jeden Fall.
seiner Philosophie des Absurden leben kann.
Ich glaube, das ist Kierkegaard, der sich da ins Christentum reinstürzt und sagt, naja, das hat ja auch keinen Sinn. So, das hat ja, das ist eine Ablenkung und macht was, also das ist ja nicht, das ist ein Sprung er macht ja immer mit einem Sprung rum, aber egal. Aber was ich sagen wollte ist,
Er sagt, Kierkegaard, also ich habe keine Ahnung, wer Kierkegaard ist, aber er meint, dass er die Lösung auf dieses Absurditätsproblem so ein bisschen dann im Glauben findet.
ja, was ja kein, also was ja schlecht ist, weil Gott gibt es ja nicht, oder ist die Frage, ob es das gibt, weil der Kirillow, die Figur von Dostojewski, sagt gleichzeitig, nur Gott ist notwendig, existieren muss, aber er weiß, also Kirillow weiß, dass er nicht existiert und auch nicht existieren kann. Und hier ist eben diese Theodizee-Frage, warum gibt es Leid auf der Welt, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, diese Frage kommt auf und da ist die Frage, okay, was machen wir jetzt damit? Es kann ja irgendwie kein Gott geben, aber wenn es einen gibt, dann ist das Leben irgendwie ein bisschen einfacher, aber auch irgendwie nicht. Also es hängt praktisch nur, wenn es Gott gibt, dann hängt das ganze Leben von Gott ab und wenn es ihn nicht gibt, dann hängt es nur von uns ab. Also auch wieder eine Verantwortung auf einen selber. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, das macht doch auch Nietzsche und in der Aufklärung war ja auch Sapere Aude, so benutzt deinen eigenen Verstand, mach deine eigenen Regeln und dass man, also es ist ja auch bei Nietzsche wird es doch gesagt, man soll die ganzen Werte abbauen und zerstören und seine eigenen aufbauen.
Barock wird auch schon gesagt,
Ja,
Carpe
überall.
diem, Memento Mori, also im Prinzip auch, lebe intensiv und sei dir des Todes bewusst. Also das ist ja im Prinzip auch
Nichts Neues.
sein Gedanke, oder?
Ja, absolut. Nee, darauf wollte ich eigentlich einfach nur hinaus. Weil ich weiß, ich weiß, dass wir in der Schule auch Camus Gottesbild gesehen haben und seine Gotteskritik. Und ich glaube, die kann man hier schon sehen, dass sie da ist auf jeden Fall.
Wir haben in der Schule Camus Gotteskritik durchgemacht.
Ich hoffe, ja, ich bin mir ziemlich sicher.
Haben wir das zusammen gemacht? Also waren wir da in einer
Ich
Klasse?
glaube nicht. Ich
Okay,
glaube
gut. Kann ich mich absolut nicht mehr daran erinnern.
ja.
Gut, dann würde ich sagen, das war die heutige Folge Spargel auf dem Balkon mit einem Sachtext. zählt uns bitte nach, falls es jetzt ein bisschen schwierig manchmal war. Das sind wir nicht mehr gewöhnt. Das war mal in der ersten Staffel irgendwann. Jetzt sind wir nur noch only, Literatur-only. Und halt dann noch der Mensch, der wollte. Das müssen wir dann auch noch irgendwie durch, aber mal schauen. Wir stellen uns jetzt selber, wie immer, noch eine meistens nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Viel Spaß dabei.
Dann fange ich einfach mal an. Stell dir vor, du bist Sisyphos, okay? Und ich frage mich die ganze Zeit, sagen wir, du hast keinen Bock darauf, den Stein hochzuschieben. Also erstens, was machst du dann? Und zweitens, was passiert dann, wenn du es einfach nicht machst? Du kannst ja nicht sterben.
Ja, vielleicht wird es dann noch unangenehmer für eine Zeit.
Ja, vielleicht wie Prometheus ist es auch so, dass Prometheus der Vater von Sisyphos sein soll. Und der hat ja seine Leber, wird er ja immer von einem Adler gegessen und dann wächst ihm wieder nach.
Wenn Sisyphos den Stein
Ja.
nicht hochhebt, dann wird er neben Prometheus gehängt.
Ja, genau.
Da lieber der Stein.
Ja. Oh, ja.
Ich muss sagen, ich habe gerade kurz gedacht, dass du einfach meine Abschlussfrage vorliest,
Okay.
aber die ist dann doch ein bisschen anders. Pass auf. Was denkst du, würde Sisyphos sagen, wenn er gerade zum millionsten Mal den Stein hochwälzt und dann Camus kommt und ihm erklärt, dass er eigentlich glücklich sein kann, wenn er nur wie er denkt? Was denkst du, würde er sagen?
Ey, weißt du, ich habe nach millionsten Mal hier hoch tragen schon übelst die Armmuskeln bekommen, deswegen hau lieber ab.
Scheiße, stimmt. Ja, also ich weiß ja ganz genau, wie Sisyphos tickt und der ist ja auch sehr schlau und deswegen weiß ich auch ganz genau, dass der bei der Arbeit immer unseren Podcast anhört. Also deswegen. Und dann würde er natürlich auch schon diese Folge hier gehört haben und einfach meine, also nur meine, deine auch, aber Kritik
Aber hauptsächlich dein.
rezipieren. Aber hauptsächlich meine. Hashtag selbstverliebt. Und dann wüsste halt Camus auch erstmal nicht mehr. Dann müsste er erstmal noch einen anderen Essay schreiben, weil er nicht mehr wüsste, was er auf diese unglaublich schlaue Aussage antworten soll.
Okay, ich glaube, damit haben wir den Sinn des Podcasts erfüllt, in diesem absurden Leben. Und das war's dann von uns, oder?
Naja, besser wird es auf jeden Fall nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.